400 Jahre waren die Israeliten Sklaven in Ägypten. 400 Jahre, in denen ganze Generationen nichts anderes kannten als den Sklavendienst. 400 Jahre, in denen sie unterdrückt wurden. 400 Jahre, in denen sie Leid und immer stärkere Repressalien erlebten. Aber über all diese Jahre gab es eine kleine Hoffnung, so einen kleinen Hoffnungsschimmer, der immer wieder aufglimmte. Es gab diese alte Überlieferung, diese Geschichte von Abraham, der von Gott ein Versprechen bekommen hat. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich werde dich in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Und über all diese Jahrhunderte ist dieses Versprechen von Gott weitergegeben worden. Es wird eine Zeit kommen, in der Gott eingreifen wird. Und dann, eines Tages war es endlich soweit. Mose kam zurück. Ein Findelkind, groß geworden am Hof des Pharaos, doch aus dem Land geflohen. Er kam zurück und erzählte, dass er eine Begegnung mit diesem Gott gehabt hat. Dem Gott, der damals dieses Versprechen gegeben hat. Und Mose erzählte, dass dieser Gott sein Volk jetzt befreien will. Und die darauffolgenden Wochen, die müssen für die Israeliten so eine richtige Achterbahnfahrt gewesen sein. Ja, Gott schickte Plagen, aber der Pharao, der schlug hart zurück, unterdrückte das Volk noch immer mehr weiter und er verbot immer wieder den Auszug. Es war ein Machtkampf, Gott gegen Pharao. Heute im Rückblick wissen wir, dass der Pharao keine Chance gehabt hat. Aber für die Israeliten, für die ging es ja wirklich um Leben und Tod. Und dann der Abend der 10. Plage, das Blut an den Türpfosten, der Todesengel, der Auszug, überschüttet mit dem Gold der Ägypter. Sie stehen am Meer, die Soldaten des Pharaos kommen an, Gott teilt das Meer und sie wandern durch und können live mit anschauen, wie Gott ihre Feinde ein für alle Mal besiegt. Und Mose und Miriam stimmen dieses Loblied an und das ganze Volk singt mit ihrem Gott zu. Dem Gott, der sie befreit hat und dem Gott, der für sie ist. Dem Gott, der ihr Retter ist, der für sie kämpft. Und die Geschichte geht weiter. Sie ziehen durch die Wüste hin zum Berg Sinai. Dem Berg, an dem sie ihrem Gott begegnen werden. Gott trifft sich mit seinem Volk. Und von dieser Begegnung möchte ich euch heute erzählen. Und da der Bibeltext sehr lang ist, lese ich ihn nur ausschnittsweise vor. Aber lest ihn gern daheim nochmal nach. Er steht im gesamten Kapitel 19 des zweiten Buch Moses. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland kamen sie in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zum Gott. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf das dies Volk höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie und sie wuschen sich ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den dritten Tag. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr hinabgekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose zu sich hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und da sprach der Herr zu ihm: Mose, steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen und viele von ihnen fallen. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie nicht hinaufsteigen zu dem Herrn, dass er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Es ist die Begegnung, diese große Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Das, worauf das Volk so lange gewartet hat. Sie treffen den Gott, der für sie gekämpft hat, der eindeutig bewiesen hat, ich bin für euch, der sie erwählt hat. Aber diese Begegnung, die braucht Sicherheitsmaßnahmen. Und erst spricht nur Gott mit Mose und befiehlt ihm, warne das Volk. Ich werde in 3 Tagen kommen, sie sollen sich bereit machen. Und du zieh eine Linie um den Berg, eine Sicherheitslinie. Niemand außer dir darf diese Linie übertreten, auf gar keinen Fall. Denn auf der anderen Seite werde ich sein. Mose, mach das dem Volk klar. Sie dürfen den Berg noch nicht mal einmal berühren. Also klettert Mose von diesem Berg wieder runter und schärft es dem Volk ein. Betretet nicht den Berg. Seht diese Linie, überschreitet sie nicht. Und Mose ist sehr, sehr deutlich. Und dann kommt es zu dieser unglaublichen Theophanie der Gotteserscheinung. Gottes Gegenwart kommt auf den Berg. Und den Text, das möchte ich nochmal lesen. Als nun der 3. Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg hinabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch aus einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr und der Posaune-Ton war immer mehr. Das muss so ein Anblick gewesen sein. Ein Lärm, absolut furchteinflößend. Und das ganze Volk erschrickt und weicht zurück. Doch Mose steht da, ruft seinen Leuten durch den Lärm zu, kommt mit zum Berg. Das ist unser Gott. Und Mose führt das Volk bis zum Rand der Linie. Und dann diese Stimme, laut, schallend, dröhnend und für jeden im Lager hörbar. Mose, komm auf den Berg. Und Mose steigt auf den Berg, auf diese schwarze, dunkle Wolke zu, dem Lärm und dem Feuer entgegen, wissend, dass er gleich Gott begegnen wird. Und Gott? Gott schickt ihn wieder runter. Mose, geh runter und schärfe das dem Volk nochmal ein. Betretet nicht den Berg. Und Mose ist irritiert und sagt, Gott, ich habe das doch schon gesagt. Die werden diese Linie schon nicht übertreten. Doch Gott besteht darauf, dass Mose es dem Volk nochmal sagt. Also steigt Mose nochmal den Berg runter, schärft es dem Volk wieder ein und steigt wieder auf den Berg hoch. Und jetzt kommt es endlich zu dieser Begegnung zwischen Gott und Mose. Und so nahe war nie ein Mensch an Gott dran. Doch sehen wird auch Mose Gott nicht. Gott sagte zu ihm, siehe, ich werde in der Dichte einer Wolke zu dir kommen. Die Gotteserscheinung am Berg Sinai geschieht im dunkelsten und verborgensten Innern der Wolke, in einer Verborgenheit, tiefer als selbst Mose sie für möglich gehalten hat, so ein Bibelkommentar. Und diese Wolke, die hatte 3 Funktionen. Erstens, sie zeigte an, da jetzt kommt die Gegenwart Gottes. Und sie verhüllt den Glanz Gottes. Und sie ist ein Schutzelement für den menschlichen Dialogpartner von Gott. Niemand, auch ein Mose nicht, kann die unverhüllte Herrlichkeit Gottes schauen. Wo Gott erscheint, ist tiefstes Dunkel unter seinen Füßen, steht im 2. Samuel. Deshalb war auch später das Allerheiligste im Tempel in Jerusalem ein Ort ohne jedes Licht. Und Salomo begründete dies bei den Bauarbeiten mit den Worten, Gott will im Dunkeln wohnen. Jahwe, der Sonne ihren Platz im Himmel gab, hat beschlossen, selber im Dunkeln zu wohnen. Gott, der selber das Licht ist, zeigt sich seinen Menschen nur im Dunkeln. Er verhüllt sich. Gott begegnet seinem Volk, dem Volk, das er erst befreit hat. Doch Das Volk muss dabei auf Distanz bleiben, jenseits der Linie, auf Distanz mit Gott. Selbst in diesem so entscheidenden Moment für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, dem Bundesschluss, gibt es keinen direkten Kontakt mit Gott. Warum? Warum diese Trennlinie, diese Distanz, diese Ferne, diese undurchdringbare schwarze Wolke? Diese Trennung, die ist kein Ausdruck dafür, dass Gott das Volk doch nicht liebt oder nicht für das Volk ist. Es ist kein Zeichen dafür, dass Gott doch nicht so den Kontakt will. Im Gegenteil, in der Einhaltung dieser Distanz zeigt sich Gottes Liebe. Denn würde das Volk seinem Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen, dann wäre es verloren. Warum? Das liegt in Gottes Wesen begründet. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist ein Satz, den man so in christlichen Kreisen und Versammlungen ganz oft hört. Aber was ist das eigentlich? Diese Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes ist ein Mysterium. Wir Menschen werden es wahrscheinlich erst im Himmel so richtig begreifen können, was es heißt, dass Gott heilig ist. Und auf Grundlage dieser Beschränkung bitte ich euch, alles zu hören, was ich heute in dieser Predigt sage. Paulus sagt, unser Verstehen und Erkennen ist Stückwerk. Und selten habe ich das so stark gespürt, wie in der Vorbereitung auf diese Predigt. Was ist Gottes Heiligkeit? Gottes Heiligkeit ist der Wesensunterschied zwischen Gott und seiner Schöpfung. Und ich zitiere mein Bibellexikon dazu. Der Begriff Heiligkeit ist in der Bibel ausschließlich auf Gott bezogen und in seinem Wesen von Gott her bestimmt. Heiligkeit bezeichnet die in sich ruhende, nicht abgeleitete Existenzweise Gottes und drückt sein Anderssein den Geschöpfen und dem Geschaffenen gegenüber aus. Heiligkeit ist nicht das, was Gott tut oder auch nicht das, wie er auch mal sein kann, sondern das, was seine Existenz ausmacht. Der Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Und dieser Unterschied ist größer, als wir es uns vorstellen können. Wayne Grudem schreibt dazu, Gott existiert in einer fundamental anderen Daseinsordnung. Ist es nicht so, dass wir existieren und Gott hat schon immer existiert? Ist es auch so, dass Gott notwendigerweise in einer unendlich besseren, stärkeren, vortrefflicheren Weise existiert? Der Unterschied zwischen dem Wesen Gottes und unserem Wesen ist mehr als der Unterschied zwischen der Sonne und einer Kerze, mehr als der Unterschied zwischen dem Ozean und einem Regentropfen, mehr als der Unterschied zwischen der arktischen Eiskappe und einer Schneeflocke, mehr als der Unterschied zwischen dem ganzen Universum und diesem Raum, in dem wir gerade sitzen. Gottes Wesen ist qualitativ anders. Keine Begrenzung und Unvollkommenheit in der Schöpfung sollte sich auf unser Denken auf Gott übertragen werden. Er ist der Schöpfer. Alles andere ist geschöpflich. Alles andere kann in einem Augenblick vergehen. Er, Gott, existiert notwendigerweise für immer. Gott ist auf so einer fundamentalen Art anders, als wir es uns jemals vorstellen können. Und das hat Auswirkungen. Die Bibel beschreibt diese Heiligkeit Gottes als ein verzehrendes Feuer und sie löst dabei die Trennung zwischen Gott und der Heiligkeit auf. In Hebräer 11 steht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist Heiligkeit, ist es ein Grundwesen. Feuer ohne Hitze geht nicht. Nimmt man dem Feuer seine Hitze, existiert es nicht mehr. Genauso ist Gott untrennbar mit seiner Heiligkeit verknüpft. Und eine Eigenschaft dieser Heiligkeit ist, dass alles Unheilige vernichtet wird. Und darum ist Gott für uns Menschen unnahbar. Und darum war die Trennlinie vom Berg Sinai ein Zeichen von Gottes Liebe. Ebenso wie viele Jahre davor die Vertreibung aus dem Paradies, weg aus der direkten Gegenwart des Heiligen Gottes. Und dieser Unterschied zwischen heilig und nicht heilig ist Gott sehr wichtig. Und darum ist die Bibel voller Beispiele und Symbolik, die uns Menschen helfen soll, zu verstehen, wie groß dieser Unterschied ist. Allein die ganzen Reinigungsvorschriften. Gott, der Schöpfer des Lebens, hat doch kein Problem mit Blut. Und trotzdem durfte zum Beispiel eine Frau damals, die ihre Tage hatte, nicht am Gottesdienst teilnehmen. Nicht, weil das Blut an sich schädlich ist, sondern dann, weil diese Vorschriften den Menschen helfen sollen zu erkennen, wir werden jetzt Gott begegnen. Und das ist keine Begegnung wie jeder andere. Da gelten andere Regeln. Gott ist heilig. Oder später, als der Tempel gebaut wurde, ein Vorhang, groß und schwer, als letzte Trennlinie zwischen Menschen und dem Ort, an dem Gott ihnen begegnen will. Gott ist für uns Menschen unnahbar. Und darum ist Gott Mensch geworden. Er kam wieder auf die Erde, wieder verhüllt, aber dieses Mal nicht in einer unnahbaren, dichten Wolke, sondern als Mensch. Gott wurde der Mensch Jesus. An ihm können wir plastisch sehen, wie Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und die Menschen konnten plötzlich mit ihrem Schöpfer von Angesicht zu Angesicht reden. Zwar verhüllt im menschlichen Körper, aber trotzdem irgendwie von Angesicht zu Angesicht. Und das konnte sehr vertraut werden. So wie beim Johannes zum Beispiel. Der wanderte 3 Jahre lang mit Jesus durch die Lande und er führte so viele Gespräche mit Jesus. Und mit der Zeit erkannte Johannes 2 Sachen. A, dieser Jesus ist mehr als nur ein Mensch und dieser Jesus ist für mich. Und er bezeichnet sich selber als den Jünger, den Jesus liebt. Und er lag bei Tisch an Jesus angelehnt. Ein Zeichen innigster Vertrautheit und Freundschaft. Gott, der Heilige, der Mächtige, der Unnahbare, sitzt als Mensch in enger Freundschaft mit seinen Menschen zusammen. Jesus als guter Freund. Und Jesus als guter Freund. Diese Vorstellung ist mir und überhaupt uns Freikirchlern weit vertrauter als diese Berichte aus dem Alten Testament. Wir dürfen Gott aber Papa nennen. Und Jesus versteht uns, da er denselben Versuchungen und Leiden ausgesetzt war wie wir auch. Was für ein Vorrecht. Und diese persönliche Beziehung zwischen Gott und uns, zwischen dir und Jesus, ist ja auch eine wichtige Grundlage unseres Glaubens. Wir brauchen keinen Mose mehr, keinen Mittler, keinen Priester, keinen Tempel oder was auch immer. Wir dürfen Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort anbeten und ihm nahe sein. Ja, noch mehr, Gott wohnt sogar durch seinen Heiligen Geist in uns. Und all das weiß ich, André, schon von klein auf. Ich bin mit diesem Wissen groß geworden, dass Gott gut ist, dass er mein Freund sein will, dass ich jederzeit zu ihm kommen kann, dass er mich versteht, dass ich ihm alles erzählen kann, er mich tröstet, sich mit mir freut und immer für mich da ist. Und ich bin meinen Eltern, meinen Kindergottesdienstmitarbeitern damals, den Sprechern christlicher Hörspiele und was weiß ich, allen anderen Menschen total dankbar, die mir von diesem Jesus erzählt haben. Und Gott natürlich, dass ich in diesem Setting groß werden konnte, mit diesem Wissen sehe ich als ganz großes Vorrecht an. Doch wenn ich solche Texte aus dem Alten Testament lese, da merke ich, dass es da noch eine andere Seite von Gott gibt. Gott als der Heilige und Gott als das verzehrende Feuer. Gott ändert sich nicht. Er ist immer noch derselbe, der damals in dieser schützenden Wolke seinem Volk begegnet ist. Und ich habe eben von Johannes erzählt, dem Apostel Johannes. Und die 3 Jahre, in denen er mit Jesus durch die Lande zog, haben sein Leben ja komplett auf den Kopf gestellt. So viele Gespräche, so viele Mahlzeiten mit Jesus, Wunder und Momente. Und dann die Kreuzigung. Der wahrscheinlich schrecklichste Tag in seinem Leben. Gefolgt von der Auferstehung. Und der Himmelfahrt und dem Versprechen, siehe, ich bin bei euch alle Zeit, bis an der Weltende. Und ein Johannes, der durfte das erleben. Und er konnte so vielen Menschen von seinem Freund Jesus erzählen, von dem, mit dem er so oft Zeit verbracht hat. Und er wurde einer der großen damaligen Gemeindeleiter und setzte seine Kraft, seine Zeit und sein ganzes Leben für diesen Jesus ein. Viele Jahre später. Johannes war in der Zwischenzeit ein alter Mann geworden. Wurde er wegen seines Glaubens verhaftet? nach kirchlicher Überlieferung gefoltert und in die Verbannung nach Patmos geschickt. Und wir wissen nicht genau, wie es Johannes emotional ging. Aber die Lage sah gar nicht so rosig aus. Mit Kaiser Domitian war damals einer der größten Christenverfolger an der Macht. Und die Gemeinden, die litten an einer ganz starken Verfolgung und hatten dazu noch innerkirchliche Konflikte. Und es zogen Irrlehrer durch die Gemeinden. Und von außen her betrachtet war es überhaupt nicht klar, ob es ein paar Jahre später überhaupt noch Gemeinden oder Christen geben wird. Und Johannes, einer der großen Gemeindeleiter, saß fest, gefoltert auf einer Insel und konnte nur noch so gen Festland gucken und wahrscheinlich in den Gedanken an seine Gemeinden. Die Worte von Jesus mögen ihm immer noch nachgehallt haben. Mir ist gegeben alle Macht und ich bin bei euch. Aber wirklich etwas davon zu sehen, war in dem Moment schwer. Kaiser Domitian schien übermächtig zu sein. Und in genau dieser Situation erlebt Johannes etwas, was nochmal sein ganzes Jesus- und Gottesbild auf eine neue Ebene gebracht hat. Und er hat es im Nachhinein aufgeschrieben. Und auch den Text lese ich aufgrund der Länge eine Ausschnittsweise vor. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Und ich wandte mich so um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes sieht seinen Freund, Jesus, und fällt um wie tot. Ist es derselbe Johannes, mit dem er 3 Jahre lang durch die Lande gezogen ist? Derselbe Jesus, an dessen Brust er so oft lag? Sein Freund, derselbe Jesus, nur dieses Mal in erhöhter Gestalt. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht. Johannes sieht Jesus und in diesem Moment ist für ihn die Machtfrage geklärt. Kaiser Domitian gegen Jesus, keine Chance. Und darum liebe ich es so, die Offenbarung zu lesen. Denn die Offenbarung hat genau genommen nur ein Thema. Wer hat die Macht? Wer kommt zu seinem Ziel und wer sitzt auf dem Thron? Und für viele Menschen ist die Offenbarung eher mit Schrecken und Angst verbunden. Aber sowohl im ersten als auch im letzten Kapitel, praktisch so als Klammer ums ganze Buch herum, schreibt Johannes das Ziel des Buches. Glücklich ist, wer dieses Buch liest. Das Ziel der Offenbarung ist es, Menschen glücklich zu machen, denn es führt den Blick auf den, der wirklich alle Macht hat, der erhöhte Jesus, vor dem sich eines Tages jedes Knie beugen wird. Wisst ihr, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, von klein auf Jesus kennengelernt hat, dann ist Jesus der Freund, der beste Kumpel, der Vertraute. Und all das ist er auch. Doch es birgt die Gefahr, dass man Jesus zu sehr vermenschlicht. Hey Jesus, Tag Kumpel. Und diverse Sprüche und Witze, die es so in christlichen Kreisen gibt. Und die auch mir oft über die Lippen kommen, auch im Gebet. Bin ich mir eigentlich bewusst, mit wem ich da rede? Johannes sieht seinen Freund und fällt bei dem Anblick wie tot um. Wir haben dieses Vorrecht, beten zu können, mit Jesus zu reden. Aber wenn ich mir meine Gebete anschaue, dann weiß ich, dass ich ziemlich sicher nicht so reden würde, wenn Jesus wirklich mir mal gegenüberstehen würde. Und das ist eigentlich nicht so gut. Denn erstens bekommt Jesus nicht die Ehre, die ihm zusteht. Und zweitens kann mir ein Kumpel zwar Ratschläge geben, aber ein Herr und Gott, der ist der Herr in meinem Leben. Und hört euch dazu gern mal nochmal die Predigt von vor 3 Wochen an. Und drittens schadet es meinem Gottesbild und damit mein Vertrauen in ihm. Denn zu einem Kumpel, dem kann ich zwar alles erzählen, aber manche Probleme, manche Not, manches Leid, manche Versuchung und manche Schuld, da brauche ich meinen mächtigen Erlöser. Wenn es Feindes macht uns droht und mein Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Und mir geht das Thema schon länger durch den Kopf und ich habe mal darauf geachtet, wie ich mich verhalte. Zum Beispiel beim Start von Besprechungen sage ich ganz oft, das irgendwie schon so drehen, ja, lass noch kurz zum Beginn beten, bevor wir anfangen. Oder Gebete am Esstisch. Irgendwie passt das nicht. Welchen Respekt habe ich, André, vor Jesus? Und wenn man mich das direkt fragen würde, dann kann ich die Antwort natürlich geben. Natürlich den Größten. Aber was ich lebe, rede und tue, das passt manchmal nicht dazu. Charles Spurgeon wird der Fürst der Prediger genannt und er lebt im 19. Jahrhundert und gilt als einer der größten Prediger der Neuzeit. Und weil ihm das Predigen so wichtig war, gründete er ein Seminar für Prediger und brachte den Lehrstoff auch als Buch raus. Und dieses ganze Buch ist wirklich durchdrungen davon, wie wichtig Spurgeon die Predigt ist, an ganz vielen Stellen. Aber dann kommt das Kapitel 4 und mit ihm ein Einschub über das Beten im Gottesdienst. Und daraus möchte ich mal vorlesen. Der tüchtigste Mann soll beten. Und lieber noch werde die Predigt vernachlässigt gehalten, als das Gebet. Dem unendlichen Gott müssen wir unser Bestes geben. Und unsere Anrede an die göttliche Majestät muss sorgfältig erwogen und mit allen Kräften eines erweckten Herzens und geistlichen Verständnisses dargebracht werden. Das Gebet ist der Moment, in dem wir, auch als Gemeinschaft hier im Gottesdienst, mit dem reden, vor dem Jesus wie tot umgefallen ist. Unserem Herrn, unserem Gott, dem Gott, der für uns ist. Und als Reaktion auf die Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir persönlich vorgenommen, Jesus auch immer mal wieder mit seinem Titel anzureden, Jesus Christus. Oder mit Herr Jesus, dem wahrscheinlich kürzesten Bekenntnis. Einfach, um mir es immer mal wieder bewusst zu machen, mit wem ich da rede. Mit dem, der mein bester Freund ist, der mich mein Leben schon lang schon begleitet, der für mich ist. Aber auch mit dem, der erhöht zur Rechten Gottes sitzt und mit dem ich später im Himmel von Angesicht zu Angesicht reden darf. Amen.